Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Günter Wallraff mit seinem Lieblingstischtennisschläger in seinem Gartenhaus steht unter einem Foto, das die Süddeutsche Zeitung abdruckt. Man muss kein Landesmeister im Tischtennis gewesen sein, um zu erkennen, dass mit diesem desaströs abgenutzten Lieblingsschläger kein Topspin mehr möglich ist, also auch kein Profispiel. Aber Profi ist Günter Wallraff ja schon anderweitig. Wer den Mann jetzt feiert, an diesem Samstag wird er 80, feiert eine Ikone des Investigativjournalismus, schreibt Holger Gerz in dem SZ-Artikel. Der Undercover-Reporter Wallraff war und ist hartnäckig und ernsthaft. Sein Türke Ali bleibt eine Sternstunde. Genauso sein Bericht aus dem Innern des Springer-Imperiums als Mann, der bei Bild Hans Esser war. Viele Journalisten, die heute langsam auf die Rente zugehen, sind auch seinetwegen Journalist geworden. Caroline Fletcher erinnert im Tagesspiegel daran, wie der Verlag hinter der Bild damals auf Wallraffs Enthüllungen reagierte. Springer heftete mit Wolf Schneider eigens einen Mann zur besonderen Verwendung an seine Fersen, der ihm hinterherreiste und im Publikum Gegenrede übte, wenn Wallraff das Buch vorstellte. Schneider wurde 1979 Leiter der neu gegründeten Henry-Nannen-Schule für Journalismus, was Wallraff entsetzte. Wer nun glaubt, heute sei bei Springer doch alles wunderbar, der sollte Adrian Kreies Artikel für die Süddeutsche lesen. Springer hat Elon Musk wohl erst auf die Idee gebracht, Twitter zu kaufen. Der Vorstandsvorsitzende von Springer, Matthias Döpfner, schrieb, wie nun durch einen Gerichtsprozess in den USA bekannt wurde, am 30. März die folgende Twitter-Direktnachricht an Elon Musk. Warum kaufst du Twitter nicht? Wir betreiben es für dich und schaffen eine echte Plattform für freie Meinungsäußerung. Das wäre ein echter Beitrag zur Demokratie. Elon Musk kaufte dann bekanntlich Twitter, bevor er wieder einen Rückzieher machte, der nun die Justiz beschäftigt. In den Twitter-Nachrichtenprotokollen sehe es so aus, so Kreie, als hätte Musk den Springer-Chef später geghostet, ihm also einfach nicht mehr geantwortet. Darüber würden sich nun viele lustig machen, schreibt Kreie. Das lenke aber vom Wesentlichen ab, nämlich vom eigentümlichen Demokratieverständnis, das Döpfner in diesen Nachrichten an den Tag lege. Twitter solle Projekte anschieben, damit das Netzwerk auf einer dezentralen Infrastruktur laufen kann, gibt Kreie sehr technische Nachrichten Döpfners wieder. Es solle aber vor allem zum Modell der Open APIs zurückkehren. Das sind vereinfacht gesprochen digitale Strukturen, die es Entwicklern von außerhalb erlauben, sich mit ihren eigenen Programmen anzuschließen oder Twitter einzubinden, erklärt Kreie weiter in der SZ. Der Musterfall für die digitale Dezentralisierung und Öffnung bleibt Cambridge Analytics, die Londoner Firma, die über Schwachstellen in Facebook-Struktur 2016 die Wahlen in den USA zugunsten Donald Trumps manipulierte. Donald Trump und Matthias Döpfner hätte Mascha Kaleko sicher nicht treffen wollen. Als ihr der Philosoph Martin Heidegger, ausgerechnet ein Mann, der mit dem Nationalsozialismus sympathisierte, Avancen machte und um ein Treffen bat, ging sie, Tochter zweier Juden, nicht darauf ein. Daran und insgesamt an diese großartige Dichterin erinnert Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. 1937 kommen Kalekos Bücher auf die nationalsozialistische Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, schreibt Jandl und zitiert einige ihrer Verse zum wachsenden Antisemitismus. Einst hatte man noch manikürte Hände und einen Ruf, doch das ist lange her. Seit Neujahr grüßt selbst der Portier nicht mehr. Das ist das Ende. An anderer Stelle ist Jandl auf folgende Verse Kalekos gestoßen. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude.